erstmal nach da draußen herzlich willkommen zu unserem nächsten Transformers Talk. Mein heutiger Gast, den ich begrüßen darf, das ist der Alex Ibarkasab, heute CEO von Leros, einer feinen Men's Fashion Brand. Schön, dass du da bist, Alex. Ich freue mich sehr.
Lieben Dank, lieber Markus. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Alex, du hast ja auch ganz viele spannende Positionen auf deiner Reise gemacht, und zwar bei der S. Oliver Group, bei Esprit, bei Street One, hast eine Menge gesehen und jetzt hat es dich dann eben zu Leros gebracht.
Zum Glück.
Genau. Ich glaube, du bist jetzt seit 4 Jahren da oder sowas.
Genau, oder? Etwas über 4 Jahre jetzt.
Ja. Ja, vielleicht kannst du auch den Zuhörern, die Leros nicht kennen sollten, vielleicht ein bisschen erklären, wer seid ihr, wo steht ihr?
Ja, gerne. Ja, du hast die anderen Firmen ja schon genannt. Sind ja alles eher größere Konzerne mit verschiedensten, wie wir so schön sagen in der Branche, Divisionen, Brands, wie auch immer. Mhm. Leros gibt es aber tatsächlich auch schon seit Ende der 70er Jahre. Ist aber eine reine Wholesale-Brand immer gewesen. Es gab natürlich mal so ein paar Ausflüge in eigenen Retail. Aber wir machen nur Haker, nur Menswear. Und da gab es halt so ein paar Tests. Und die waren damals nicht so erfolgreich. Und deswegen ist Leros im Handel natürlich schon sehr bekannt. Mhm. Am Endverbraucher ist es tatsächlich so, dass man hier und da schon mal so ein bisschen was erzählen muss. Wobei das tatsächlich eine ganz, ganz spannende Geschichte ist bei Leros, weil, wie gesagt, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und gab es wie bei vielen Höhen und Tiefen. Ne? Und jetzt gerade sind wir, glaube ich, bei einer sehr, sehr guten Hochphase angekommen, Gott sei Dank, trotz schwieriger Gegebenheiten draußen. Mhm. Und versuchen natürlich jetzt die Markenbekanntheit zu steigern und das Bewusstsein für die Marke zu steigern.
Aber Fußballfans, die müssten euch ja jetzt schon irgendwie alle kennen und lieben.
Absolut.
Oder?
Da haben wir natürlich auch ganz gutes Momentum erwischt. Ja. Wir sind jetzt seit 3 Jahren, gehen jetzt ins vierte oder in die vierte Saison, sind wir Sponsor von Bayer Leverkusen und das nennt sich offizieller Fashion Partner, sind der Premium Sponsor und unsere Zielgruppe, die ist so, wir sagen, wir reden immer in der Branche ja häufig von einem mentalen Alter. Ja. Viele sagen auch, das ist gar nicht mehr so relevant, da geht es wieder um andere Themen. Ja. Ich finde aber, mental trifft es immer ganz gut. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt auch 44, bin mental wahrscheinlich irgendwo bei 34 stehen geblieben. Und da ist es natürlich so, den Mann in dem Alter im Kernland beziehungsweise auch in Europa, die Sportart Nummer 1 ist da halt Fußball.
Ja.
Und da kommt ganz lange nichts.
Und das passt einfach. Ja.
Und natürlich haben wir auch viele andere Online-Aktivitäten und machen viel in Richtung Performance-Marketing und. Aber es ging halt so ein bisschen um die Sichtbarkeit. Ne? Und da haben wir natürlich mit Leverkusen, vor allem jetzt dann mit der vorletzten Saison, einen absoluten Volltreffer gelandet, ne? Mit dieser sensationellen Saison. Und da haben wir auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Sowohl von Endverbrauchern, die dann über den Online-Shop natürlich nach dem einen oder anderen Style dann von Xabi Alonso gefragt haben oder so. Ja. Oder dann natürlich auch viele Partner, die gesagt haben, hey, cooler Move, ne? Coole Mannschaft und finden wir super. Weil oft ist es natürlich so, dass man dann sagt, man nimmt sich irgendwie einen Zweitligisten oder irgendwo in der ersten Liga findet man ganz klein irgendwo statt. Und wenn man ja schon...
Das ist interessant, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Das finde ich super spannend. Das war doch sicherlich keine kleine Entscheidung. Da war viel Geld im Spiel. Ihr seid jetzt kein Riesenunternehmen. Also ich hätte jetzt vermutet, für euch war das schon eine ziemlich mutige, große Entscheidung. Wie ist das gelaufen?
War es schon, wobei wir sehr überzeugt davon waren. Also wenn ich sage wir, meine ich die Gesellschafter und mich und haben dann die Entscheidung ging ehrlicherweise relativ schnell. Okay. Also weil die es auch alle cool fanden. Ne? Ja. Und wir haben halt, jetzt müsste ich ein bisschen weiter ausholen, um den Rahmen zu sprengen, aber Leverkusen hat halt, habe ich gestern sogar noch gesehen, im Bundesliga-Ranking sind die auf Platz 3. Nach Bayern und Dortmund ist Leverkusen auf Platz 3, was Social-Media-Follower angeht und so weiter. Hat sich natürlich jetzt, war damals schon so und hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren nochmal verdoppelt.
Ja.
Dann haben wir gesagt, hey, wir müssen irgendwas tun, wie wir auch durch klassische Medien, TV-Präsenz, darum ging es ja, Bandenwerbung, was auch tatsächlich dann sehr gut funktioniert hat.
Ja, also große Brand-Awareness schaffen.
Brand-Awareness schaffen, genau. Und dann haben wir gesagt, wenn wir selber jetzt mal sinngemäß in der Bundesliga oder Champions League spielen wollen, dann müssen wir uns auch einen der Besten holen. Die Bayern wären viel zu weit weg gewesen. Ne?
Ja.
Dortmund war da auch schon unter Vertrag und wir wollten natürlich auch irgendwas Lokales oder irgendwas aus NRW haben.
Ja.
Und dann gibt es nicht mehr so viele
zusammen.
Mannschaften.
Okay. Ne?
Also natürlich gibt es sehr viele Mannschaften, aber es gibt nicht so viele, die dann oben mitspielen. Und jetzt bin ich selber gebürtig auch aus Leverkusen, ist aber gar nicht, also war aber gar nicht der Grund dafür.
Okay.
Aber da gab es natürlich so ein paar Bekanntschaften und Kontakte, wie man dann da reinkommen konnte. Und
ja, okay, super.
Ich meine, ich sage natürlich immer, es ist kein Zufall, dass die Meister geworden sind. Das wussten wir natürlich vorher, aber natürlich alles gelogen.
Aber nochmal ein bisschen auch außerhalb dieses coolen Moves, wo ja anscheinend, wie du sagst, irgendwie alles dann gepasst hat. Ihr wart wahrscheinlich auch bereit für den Sprung, für dieses Risiko? Ihr habt euch gut gefühlt, also einfach stark diesen Weg zu gehen. Dann scheint ja auch alles irgendwie richtig gewesen zu sein und zu funktionieren. Aber in diesen 4 Jahren gab es ja sicherlich auch noch andere größere Herausforderungen oder auch Entwicklungen, die ihr durchlaufen seid, die du angestoßen hast, die ihr als Team, als Gruppe, als Unternehmen durchlaufen seid. Kannst du darüber ein bisschen vielleicht noch berichten? Was waren so größere Themen, die ihr angegangen
also,
seid?
Wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, vor 4 Jahren, also ich habe am 1.3.21 angefangen, ich glaube, da hatten wir sogar gerade noch einen Lockdown. Also das war natürlich alles Covid-Phase, Läden geschlossen. Ne? Ich habe in den ersten 6 Monaten oder 4 bis 5 Monaten nur so die Heads und Direktoren kennengelernt, weil alle anderen im Homeoffice gearbeitet haben. Ja. Das ist natürlich schwierig für jemanden, der von außen kommt.
Total.
Dann waren natürlich die Umsätze sind natürlich abgestürzt. Ja. Ne? Klar, man hat nichts ausgeliefert und so weiter. War natürlich eine schwierige Situation, da in ein Unternehmen reinzukommen. Also wenn du schon in einem bestehenden Setup bist, das Unternehmen kennst, Kunden, Partner kennst,
aber trotzdem
und das Gefühl, Team kennst und weißt, wer zieht mit, wer hat da eigentlich gar keinen Bock drauf, mal ganz platt gesagt. Ja. Ne? Ist natürlich relativ schwierig, dann da so durchzustarten. In der Zeit haben wir uns ja auch kennengelernt. Und für mich war das erstmal so ein bisschen so ein Eingrooven. Erstmal das Unternehmen verstehen, so die Kultur verstehen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Ja. Und dann im nächsten Step zu sagen, okay, was braucht es eigentlich?
Ja.
Und wo wollen wir eigentlich hin? Und dann habe ich aber relativ schnell herausfinden können, wer so in den Reihen der Mitverantwortlichen des Teams eigentlich wirklich Bock hat und eigentlich darauf gewartet hat, dass mal was passiert.
Ja.
Und wer eigentlich sagt, nö, der Klassiker, ne, haben wir immer schon so gemacht und nö, sehe ich gar nicht, alles schon probiert. Und in der Zeit war das schon so, dass ich erstmal das gesamte Team neu, oder nicht das gesamte, aber schon so ein paar Schlüsselpositionen neu besetzt habe oder komplett gestrichen habe auch einfach.
Okay.
Ne? Dass wir viel kürzere Berichtswege eingebaut haben. Und dann hat das Ganze relativ schnell auch an Fahrt aufgenommen. Also wir haben einfach das Produkt auf Spur gebracht.
Darf ich ganz kurz hier einmal noch was festhalten, weil ich fand das interessant, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Philosophien und Sichtweisen. Aber wenn ich das nochmal festhalten darf, dann war das für dich schon eher so, ich glaube, Jim Collins hat mal in seinem Buch geschrieben, das Wichtigste ist erstmal den Bus richtig zu besetzen.
Mhm.
Also dieses Rauskriegen, wer hat Bock, wer hat nicht so viel Bock.
Absolut.
Dann vielleicht auch Entscheidungen treffen, harte Entscheidungen, um das richtige Team zusammenzusetzen und dann loszufahren und den Weg zu suchen zum Ziel.
Klar.
War das bei euch auch so ein bisschen?
Absolut. Und vor allem, wir hatten da auch einige langjährige Mitarbeiter, die in Vertriebsverantwortung waren oder in Marketing und so weiter, die viele, viele Jahre da waren. Und wenn dann jemand von außen kommt und dann innerhalb von 2 Monaten sagt, okay, wir gehen jetzt hier irgendwie einen anderen Weg und das passt nicht mehr, machst du dir natürlich auch nicht viele Fans. Ne? Also ich war am Anfang sicherlich nicht der Beliebteste, haben mir natürlich viel Mühe gegeben, aber das war natürlich auch für mich keine schöne Situation. Ne? Aber es gehört halt dazu.
An dem Punkt, so Leadership, also Leadership ist ja schön Englisch immer so Buzzword, aber heißt ja eigentlich führen, ne? Also dass Leute mitgehen, dir folgen. In dieser Phase, wo du so das Team neu zusammengesetzt hast, auch unpopuläre oder schwere Entscheidungen getroffen hast und dann waren da vielleicht auch noch Zweifler. Welchen Weg bist du gegangen, um sicherzustellen, dass die dir folgen?
Ich habe natürlich sehr viel mit denen gesprochen, also grundsätzlich mit den Führungskräften viel gesprochen, auch so banale Dinge, die es damals nicht gab. Wöchentliche, monatliche Fixe, irgendwie gemeinsam gesagt, hey, was sind unsere Ziele? Dieses, jenes wollen wir erreichen. Aus den und den Gründen habe ich die und die Entscheidung getroffen. Ne? Also ich habe das schon auch immer erklärt und die mit
viel
auf die Reise mit sehr viel Kommunikation und auch gerade raus. Also ich bin kein Freund von sehr verblümt und irgendwie zu sagen, hey, das tut mir leid. Aber nö, ganz klar gesagt, so musste es sein.
Und die Schwerpunkte, die, sag ich mal, die Handlungsschwerpunkte, die, oder die strategischen Stoßrichtungen, Thema, was du stark vorgibst oder bist du eher kollaborativ unterwegs, diese Ziele, diese Stoßrichtungen zu finden, zu formulieren, Ambitionen zu setzen?
Mhm.
Wie siehst du da deine
Rolle? Ich glaube, die ersten oder die wichtigen kamen schon von mir. Ne? Und natürlich immer in Abschwung mit Gesellschaftern, Beirat und so weiter.
Okay.
Genau. Und dann natürlich das Team auf der Reise mitnehmen und zu sagen, passt auf, das sind unsere Ziele, da wollen wir hin. Gerade am Anfang war es natürlich so, dass ich vieles auch einfach mal von oben entscheiden musste. Dann kam aber relativ schnell so die Situation, auch wirklich schnell, nach 6 Monaten oder so, ne, wo dann auch wieder Umsätze generiert wurden und so weiter, wo wir die ersten Orders hatten. Also ich bin, wie gesagt, im März eingestiegen. Die erste große Order hatten wir im Juli 21 und da haben wir schon ein sensationelles Ergebnis hingelegt aus verschiedensten Gründen. Und dann kommt natürlich so ein bisschen die Sicherheit oder so ein bisschen so dieses Gefühl auch fürs Team, hey, irgendwie geht's ja doch. Ne? Und Leros hatte damals ein extrem angestaubtes Image. Ne? Wir haben auch bei ganz vielen Kunden, wo wir rein wollten oder wo wir Termine kriegen wollten, die haben sich immer entschuldigen lassen, haben immer gesagt, nee, kein Interesse, keine Zeit und so weiter. Und
okay.
Dann hat sich das natürlich über die Zeit jetzt, ne? Dann nach dem ersten Jahr, 1,5 Jahre, 2 Jahre brutal verändert. Und wir haben natürlich auch sehr, sehr schnell ein gutes Wachstum hingelegt. Ja. Und dann haben die plötzlich alle gemerkt, hey, ist irgendwie alles gar nicht so verkehrt.
Super, interessanter Punkt. Denn Stefan Rassau, den du ja auch kennst, ja, der hatte in dem Transformers Talk einen ganz netten Satz gesagt. Ich kriege es jetzt leider nicht mehr wortwörtlich hin, aber sinngemäß war, dass das Wichtigste, um zum Team zu werden, ist eben auch zu gewinnen. Mhm. Das macht eben auch ein Team. Dieser, absolut. Und wenn es eben auch kleine erste Erfolge sind. Und ich fand es ganz interessant, wie du eben sagtest, dann kam aus verschiedenen Gründen, habt auch ein bisschen Rückenwind gehabt, dann kamen die ersten Umsätze, gute Orders sozusagen nach einem halben Jahr schon. Mhm. Das bestärkt und das ist natürlich wichtig und macht Mut auch. Mensch, wir sind ganz gut unterwegs. Absolut. Also das große Brett bohren dauert eben länger, aber was man immer so neudeutsch Quick Wins, also kleine Erfolge zu schaffen und zu feiern, ist anscheinend wirklich auch, was du beschreibst, auf deinem Weg mit Leroy sehr wichtig gewesen.
Das in jedem Fall. Das sind ja auch die Dinge, die messbar sind und die man auch wirklich an Flipchart, keine Ahnung, was werfen kann, das versteht jeder. Es gibt aber noch eine sehr, sehr wichtige Komponente, die man natürlich nicht so wirklich messen kann. Mm-hmm. Was aber noch viel wichtiger, glaube ich, ist dieses Thema Kultur. Das wird immer, da reden viele drüber.
Ja,
wenige schön, können aber wirklich irgendwie wirklich sagen, was ist es denn? Ja. Ist Kultur das, was ich will? Nee, sicher nicht. Ja. Und wir haben es schon geschafft, in der Zeit, glaube ich, viele Dinge anzupacken, die schon so in der Vergangenheit dann im Unternehmen so ein bisschen geschlummert haben oder die sich Mitarbeiter vielleicht gewünscht hätten. Ne? Und wir haben es tatsächlich geschafft, eine sehr, sehr gute Kultur und so ein Team-Spirit hinzukriegen. Und damit habe ich natürlich, ich habe am Anfang nur so ein bisschen angeschubst und so ein bisschen, einfachstes Beispiel, erster Tag, als ich da hinkam, wollten mich erstmal alle siezen.
Ja.
Na, Herr Eberkas, aber ich sage, nee, ich bin der Alex.
Ne?
So, ganz einfach.
Ja.
Ne? Aber so bin ich auch in meinem Berufsleben auch groß geworden. Ne? Und das war bei Esprit natürlich gang und gäbe. Und bei S. Oliver eigentlich im Gros auch und auch bei Street One und so weiter. Und das ist für mich auch selbstverständlich. Also ich habe auch null Ego, würde ich mal behaupten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man halt auch sagt, es geht nicht um mich, es geht hier ums Unternehmen und um uns alle. Ne? Und ja, das waren so kleine Dinge, die dann immer so dazu kamen. Oder auch mal Leuten einfach mal zu sagen, entscheid du das. Ich brauche das nicht sehen, entscheid einfach.
Ja.
Auch wenn du mal was falsch entscheidest, alles gut, aber mach. Und da merkst du, da ist viel passiert in der Zeit. Also da rattert es auch viel in den Köpfen.
Das ist aber, weil du sagst, das sind so die kleinen Dinge, also Delegation, also abgeben, mach du das mal, das weißt du besser, das wirst du schon hinkriegen. Das Duzen, ich weiß das ja, wie es ist und gerne macht man sich auch drüber lustig. Ne? Und dann in den großen Corporates werden die Krawatten abgelegt und man duzt und alles. Aber doch die Frage, sind es vielleicht genau wirklich diese kleinen Dinge, die aber auch als Vorbild funktionieren, weil ich glaube schon, der Fisch stinkt von oben. Es ist halt so, alles, weiß ich, Facebook-Sprüche, aber wenn der CEO anfängt, anders zu agieren, anders sich zu verhalten, anders zu kommunizieren, anders zu führen, dann schafft das, setzt Zeichen und beeinflusst Kultur, beeinflusst, wie Menschen miteinander arbeiten. Vielleicht ist das eben genau das, worum es bei Kultur gibt, die kleinen Dinge, die aber konsequent, vorbildlich vorzuleben. Und dann folgen eben auch Veränderungen daraus. Absolut. Oder hast du andere Erfahrungen noch gemacht? Weil du sagtest ja auch, jeder redet über Kultur, aber wie arbeitet man sonst an Kultur? Also wie verändert man denn Kultur?
Ich glaube tatsächlich, so wie du sagst, indem man es selber vorlebt. Du musst es vorleben, du musst es selber glauben. Also ich habe mir jetzt auch nicht...
Und konsequent sein.
Konsequent sein und ich bin aber, glaube ich, auch vom Typ her so und die mich lange Jahre kennen, die sagen auch, hey, irgendwie so vom Typ nie verändert oder nicht verändert, sicherlich ein paar Marotten entwickelt, aber das hat nichts mit der Kultur zu tun, aber ich habe mir da jetzt auch nicht irgendwelche schlauen Managementbücher durchgelesen oder so, ne? Oder bin da jetzt bewusst hingegangen, habe mir morgens gedacht, als ich reingegangen bin, heute veränderst du die Kultur. Ja. Nee, das ist einfach, entweder du bist so oder bist, glaube ich, nicht so, sonst ist es auch nicht authentisch.
Eine Intuition auch, ja.
Ja. Und ich habe sicherlich auch nicht alles richtig gemacht und bin vielleicht auch dem einen oder anderen mal auf die Füße getreten oder ne, aber ich habe schon immer versucht, das Team mit auf die Reise zu nehmen oder versuche ich immer wieder und ohne das geht's auch gar nicht. Aber du merkst mit diesem Wandel der Kultur, aber auch mit dem Erfolg, merkst du, es sind viel mehr strahlende Gesichter da. Und es sind viel mehr, also Spirit ist grundsätzlich gut und wir haben alle zusammen viel Spaß, feiern die Erfolge. Manchmal, wenn mal was nicht richtig war, muss man das auch ansprechen. Ne? Muss auch sagen, hey, ich habe auch Entscheidungen getroffen, wo ich im Nachhinein sage, hätte man sich eigentlich sparen können.
Ja.
Aber auch das gehört dazu. Ich bin halt sehr entscheidungsfreudig. Also ich treffe gerne und auch vor allem schnell Entscheidungen. Und da sind natürlich auch mal Fehler dabei. Ist auch total in Ordnung. Aber was ich halt nicht mag, ist halt, wenn man ewig lange rumeiert. zig Schleifen dreht. Und das kenne ich aus der Vergangenheit, wenn man durch zig Gremien durch musste und so weiter.
Und das passt auch nicht mehr so in die Zeit, die so schnell ist, genau. Ne? Wo man und, doch und irgendwie schnell reagieren muss.
Kann man, also wir haben ganz, ganz kurze Entscheidungswege. Ne? Und mich kann auch jeder sofort ansprechen. Ne? Und das ist auch so. Manchmal auch das ein oder andere Mal für zu kleine Detailthemen. Aber auch da habe ich, glaube ich, inzwischen den Ruf, dass ich da relativ schnell und gut greifbar bin und schnell entscheide.
Authentizität und Glaubwürdigkeit, glaube ich, ist in der Rolle eines Leaders extrem wichtig, damit dem Leute folgen. Und das sind witzigerweise wirklich immer diese kleinen Dinge, die aber einen riesen Impact haben in unserer oder meiner Beobachtung. Kunde von uns, Transformationsprogramm, gibt immer wieder große Meetings, wo die Teams, die wirklich hart gearbeitet haben, das entsprechend dann auch präsentieren, sich vorbereitet haben, mit viel Stolz erklären wollen, was sie vorhaben. Aber das Leadership kommt irgendwie eine Viertelstunde zu spät oder sagt einen Tag vorher ab, das sendet unglaubliche Zeichen, dass das vielleicht anscheinend doch nicht so wichtig ist, dass alles andere vielleicht doch wichtiger ist. Von außen betrachtet, das sind 10 Minuten, ja, oder Herr Mensch, jetzt muss ich mal wieder verschieben. Mhm. Aber diese kleinen Dinge sind es sehr häufig, die sehr, sehr große Signale senden und auch sehr wichtig sind für Leadership oder auch, glaube ich, wenn es darum geht, Menschen und Organisationen mit auf eine Reise zu nehmen, die nicht einfach ist. Nochmal einmal ganz kurz, wir haben jetzt über Kultur gesprochen, du hast über dein Team gesprochen, das war am Anfang nicht einfach, du hast jetzt ein tolles Team, hast dich auf die Reise gegeben, das ist sehr partizipativ. Du hast gesagt, und ihr habt noch andere Dinge geändert in diesen 4 Jahren oder angestoßen, die für Leros die Marke oder auch das Geschäftsmodell wichtig waren. Im Guten wie auch vielleicht mal, wo es nicht geklappt hat. Richte mal, was ist da noch
so passiert? Es geht so ein bisschen ins Detail, das waren natürlich viele operative Themen, also allen voran das Produkt. Mich fragen ganz viele auch Wettbewerber oder auch Partner, die sagen, hey, warum seid ihr eigentlich so gut drauf? Warum funktioniert es eigentlich so gut? Und meine Antwort ist eigentlich fast immer die gleiche. Ich sage halt immer, wir haben das kleine 1x1 im Griff. Ne? Also so ganz platt, wir haben ein sehr performantes Produkt auf den Flächen. Wir liefern pünktlich, wir liefern schnell nach. Ne? Wir haben auch viel ins Lager investiert, in so, geht jetzt ein bisschen technischer, in so Autosortermaschinen und so weiter. Haben gewisse Dinge im Sortiment verändert und so weiter. Ja. Und das hört sich immer so banal an. Ne? Und wir beschäftigen uns in der Branche immer um ganz, ganz viele Themen. Ja. Das kann ich aus der Vergangenheit, da kann ich da ein Liedchen von singen. Ja. Und am Ende des Tages ist unser Herzstück aber das Produkt. Also wenn das Produkt nicht funktioniert, wir betreiben Handel. Ja. Wenn du natürlich keine richtigen Kennzahlen auf den Flächen schaffst und nicht profitabel unterwegs bist und auch nicht so, dass der Partner da auch Spaß dran hat, weil klar, jeder kann...
Aber Alex, du sagst, alle wollen gute Kennzahlen haben und auf der Fläche da in Anführungsstrichen performen. Geht noch mal vielleicht noch ein bisschen tiefer. Wie habt ihr es gemacht? Weil du sagst, auch das Produkt irgendwie weiterentwickelt, gut gemacht. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen, oder das Sortiment quasi noch mal?
Ja, also das fing schon ganz vorn an. Das war meine erste Woche. Ich habe tatsächlich, glaube ich, an einem Montag angefangen. Ja. Und wir hatten dann am Donnerstag ein Konzept-Meeting für Frühjahr, Sommer 22. Also ein Jahr weiter. Ne? Ja. Und dann habe ich mit meinem Head of Design, mit dem Rüdiger, der übrigens einen super Job macht, mit dem zusammen mir mal so die Farbkarten und sowas angeguckt. Ne? Und dann hast du schon so ein bisschen rausgehört. Er sagte, ja, ich würde es eigentlich gerne anders machen, aber das wurde jetzt irgendwie so verabschiedet. Ne? Und das haben wir schon immer irgendwie so gemacht. Sag ich, du, pass auf, wir machen es jetzt einfach mal anders. Ja. Was soll denn passieren? Ne? Also was soll passieren irgendwie? Ne? Da hat er mich mit ganz großen Augen angeschaut. Ja, bist du sicher? Sag ich, ja klar. Ne? Und dann haben wir angefangen, mal so ein paar Dinge zu verändern. Concept-Meeting war der nächste Schritt. Da gab es gar keinen, also deswegen sage ich das kleine 1x1, ne? So gar keine richtige CI-Guideline. Mal war ein Logo auf der Brust, mal auf dem Ärmel, mal unten am Saum, mal war da ein Löwe drauf, mal irgendwie ein Kreuz mit Buchstaben und so weiter. Ja. Das haben wir alles mal so ein bisschen glatt gezogen. Ich habe halt auch gesagt, irgendwie ganz platt, der Lacoste-Löwe sieht auch nicht, das Lacoste-Krokodil sieht auch nicht mal aus wie ein Krokodil, mal wie ein Vogel und mal wie sonst irgendwas. Ja. Das hat schon seinen Grund. Ne? Ja. Das ist halt Brandbuilding und auch wenn wir noch im Kleinen unterwegs sind, braucht man so ein paar Dinge, die man glatt zieht. Damit fing es an, dann ging es weiter, Warengruppenschwerpunkte, einfach mal modernere Artikel mit einzubauen. Ne? Mhm. Ich sage bewusst immer modern, nicht modisch, also wir machen sicherlich keine modischen Kollektionen, aber eine sehr zeitgemäße. Ne?
Und modisch nicht so sehr, aber sehr zeitgemäß, aber eben relevant für eure Zielgruppe?
Absolut, wir sind total, wirklich absolut Mainstream unterwegs und in dem Markt der Mitte haben ein sehr demokratisches Produkt und leicht verständlich, weil wir sind ja auch auf Flächen, wo wir heute eigentlich fast gar keine Beratung mehr haben.
Okay.
Also findest du oft, also das muss selbsterklärend sein.
Wenn ich das versuche zusammenzubringen, dann höre ich daraus, dass ihr einfach euch auf die, wie hast du gesagt, also ihr habt euch fokussiert, ihr habt euch auf das Produkt, auf eure Leistung wieder fokussiert. Ja? Also da stärker, da geschliffen, da weggelassen, was nicht drauf einzahlt. Genau. Also euren UVP, der zu eurer Zielgruppe, Mainstream, leicht verständlich, an den richtigen POS, mit den richtigen Partnern, Lieferfähigkeit, all das, um euer Value Proposition wieder überzeugend zu machen oder noch überzeugender zu machen. Genau. Ja? Also Fokus ist das Thema, ja? Okay.
Absolut. Mhm. Und unsere Kollektionen sind heute auch nur noch halb so groß wie damals.
Okay.
Das zeigt natürlich auch, wie viel Unsicherheit da dabei war und wie viel immer mitgeredet werden konnte, auch sei es jetzt vertriebsseitig oder sonst irgendwas. Man hat einfach viel gemacht und am Ende so ein bisschen den Fokus verloren.
Ne? Ja, interessant, weil wahrscheinlich ist das intuitive, natürliche Reaktion sehr häufig, schmeiß noch ein paar Dinge an die Wand und guck, was kleben bleibt, so ungefähr.
Absolut.
Aber sich zu reduzieren ist ja häufig eben auch mit Risiko verbunden, vermeintlich. Aber zumindest habt ihr diesen Weg, seid ihr den mutig gegangen.
Und haben wir auch dann, keine Ahnung, wir hatten damals kaum lange, in Anführungsstrichen, Unterteile, also Hosen, Denims irgendwie, haben da irgendwie nochmal ein komplett neues Sortiment auf die Beine gestellt, nochmal das gepusht, haben da heute auch sehr, sehr gute Kennzahlen mit. Das sind so ein paar handwerkliche Themen, ne? Aber ich glaube, Fokus trifft es ganz gut und vor allem stolz
und Handwerk, das, hast du gesagt, Basic und Handwerk.
Absolut.
Fokus und Handwerk gut können.
Und vor allem stolz sein auf das, wer man ist.
Ja.
Mhm. Ne? Weil wir haben damals auch, als ich angefangen habe, haben mir ganz viele, auch vor allem Außenstehende, gesagt, ja, das Leroy muss so jünger machen, muss modischer werden. Sag ich, nee, muss gar nicht.
Ja.
Es muss zeitgemäßer sein, ja, aber da sind halt viele Unterschiede drin. Ne? Mhm. Modisch ist nicht gleich zeitgemäß oder modern.
Na,
klar, unser tatsächlicher Kunde ist irgendwo um die 50.
Und Ehrlichkeit, wer man ist, das finde ich gut.
Absolut. Und stolz sein auch auf den Markt, in dem man unterwegs ist, weil das ist auch ein sehr, sehr dankbarer Kunde, den wir da bedienen, ein sehr treuer Kunde. Wir haben keinen riesen Wasserkopf, wir sind aber vom Team her schon so, dass man locker nochmal vom Umsatz her eine Hälfte drauf skalieren könnte, ohne jetzt irgendwie groß nochmal andocken zu müssen.
Mhm.
Das ist ja immer so eine gewisse kritische Summe, wo du sagst, hey, das brauche ich einfach an Manpower und dann können wir aber darauf aufsetzen. Und wenn wir soweit sind, dann fällt uns sicherlich das nächste ein.
Okay, ne?
Weil man muss auch sagen, ich weiß gar nicht, was wird in 2 Jahren, 3 Jahren irgendwie der Stand sein draußen, ne? Oder in 5 Jahren.
Okay.
Wie geht's da weiter?
Also, das heißt, wenn ich versuche, das zusammenzuführen, dann bist du, also seid ihr als Team eher drauf, sich auf die näherliegenden Potenziale zu konzentrieren. Stark Produkt, Sortiment, bisschen Ausland, die richtigen Märkte finden, die zu einem passen. Nebenbei vielleicht auch mal ein bisschen experimentieren, rauskriegen, Concept Stores, aber eher von der Grundhaltung. Es gibt also keine klare, große, fette Vision oder sowas, sondern eher eine Reise, sich über näherliegende Opportunitäten, Chancen weiterzuentwickeln und auch das Vertrauen, dass ihr auf einem guten Weg seid.
Ja.
Und das finde ich auch ganz interessant und sympathisch. Ich finde, es braucht nicht immer irgendwie so eine flashy, große Vision. Wir wollen der Größte, Stärkste, Schönste, Hübscheste werden. Sondern zu sagen, wir wollen einfach in dem, was wir tun, besser werden und unsere Chancen suchen, die zu uns passen. Und nicht, weil alle irgendwie sagen, du musst irgendwann mal jünger werden oder du musst mal Retail machen, muss man unbedingt Retail machen.
Ne? Und ich glaube, es gibt ja genug Learnings, also von uns selber oder von mir auch aus der Vergangenheit, aber auch aus der Branche.
Mhm.
Und da muss man nicht immer, wie du schon sagst, ne, immer versuchen, noch größer, noch weiter, weil die Zeit jetzt gerade auch nicht ganz so easy ist.
Mhm.
Ne? Und vielleicht sieht es in 2 Jahren schon wieder anders aus, positiv wie auch negativ. Hätten wir wahrscheinlich heute schon eine DOB und hätten wahrscheinlich schon gedacht, komm, jetzt nochmal, ne? Und jetzt läuft es doch gerade und jetzt packen wir nochmal einen drauf. Aber ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, einfach ein bisschen abzuwarten und zu gucken, was entwickelt sich eigentlich.
Das stimmt.
Und können wir die Pace auch so beibehalten, ne?
Und was gibt es für Herausforderungen da draußen jetzt nach vorne gerichtet? Was sind so die großen Themen, die dich jetzt oder dich und dein Management-Team so beschäftigen, wo ihr so drüber nachdenkt, was da gerade im Markt passiert. Gibt es da irgendwas? Also habt ihr eine Meinung zu dem Thema KI oder Veränderung der Geschäftsmodelle? Was heißt das mit euch? Jetzt seid ihr Man Machine mit neuen Geschäftsmodellen und Playern am Markt. Seht ihr der Sache momentan gelassen entgegen? Gibt es da Dinge, die euch bewegen, wo ihr drüber nachdenkt? Ja, was ist der Blick?
Es ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also natürlich beschäftigen wir uns damit und natürlich sind das Dinge, die man sich anschauen muss.
Mhm.
Also sei es jetzt Shein und Co. Mhm. Wir, das habe ich ja eben gesagt, haben natürlich einen recht gestandenen Kunden, der im Zweifel noch gar nicht weiß, was es ist.
Mhm.
Da wächst natürlich auch einer ran. Also ich selber bin auch weder, habe noch nie was bei Temu bestellt oder Shein oder sonst irgendwas, beziehungsweise kenne natürlich so ein paar oder gerade meine Nichte, die ist jetzt 20, die bestellt da schon mal was. Das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe oder mein Neffe, der bestellt nur bei Temu irgendwie, der ist jetzt 14 oder so. Das sind natürlich so Dinge, ganz andere Generation. Da bin ich ganz happy, dass wir da noch so ein bisschen weiter weg im Fokus sind. Auch das ist so ein Ding, was ich jetzt eben meinte. Was ist in 2 Jahren überhaupt? Wird das überhaupt so schlimm oder wird das so heiß gegessen, wie es gerade auch gekocht wird? Oder ist es
irgendwann you wish wieder weg sozusagen?
Genau. Natürlich wird es ein paar Ausläufer haben, klar. Mhm. Aber wird das tatsächlich auch so unser Geschäftsmodell tangieren? Ne? Ich glaube halt immer noch, dass das so dieses klassische Brick-and-Mortar-Geschäft, dieses klassische Retail-Geschäft, der Handel nach wie vor bestehen bleibt.
Das aber werden nicht eure Kundenzahl insgesamt, also damit meine ich jetzt Modehäuser, aber ich nehme auch die Department-Stores dazu und natürlich dann die Platzhirsche und Boutiquen. In der Summe ist das ja schon in der Regel ein Marktsegment, was in den letzten 10 Jahren sehr gelitten hat, immer kleiner wurde. Wird das alles besser und einfacher?
Nee, besser sicherlich nicht und einfacher sicherlich auch nicht. Es wird aber auch nicht komplett verschwinden. Okay. Ne? Und es sind ja einige vom Markt verschwunden, vor allem auch kleinere oder ich sag jetzt mal so mittelgroße, die gerade so über Covid noch überlebt haben, wo vorher schon, ist ein böses Wort, überlebt haben, aber die sich da noch gehalten haben durch staatliche Subventionen, Fördergelder und so weiter, die aber über die Jahre nicht ihre Hausaufgaben gemacht haben. Dagegen gibt es aber auch ganz tolle Beispiele. Mittelständische Unternehmen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel hat, die in der Zeit auch sehr, sehr gewachsen sind, die nach wie vor eine Filiale nach der anderen öffnen, die irgendwelche Kunden Bonusprogramme, Treueprogramme entwickelt haben, die irgendwas getan haben, die Verweildauer im Store, so diese üblichen Themen, ne? Die das gemacht haben, die dann wiederum auf der anderen Seite wachsen, die man vielleicht vor 2-3 Jahren noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Deswegen gibt es da schon Bewegungen, auch Gewinner und Verlierer. Ne? Und klar, das Thema Online-Handel, Online-Business betreiben wir logischerweise auch. Wir haben einen eigenen Shop, wir sind auf Marktplätzen unterwegs, machen aber auch da nicht alles um jeden Preis. Also wir machen nichts, wo wir kein Geld verdienen, das ist immer ganz wichtig. Also und auch da, während Covid war Online das Allheilmittel, plötzlich Connected Retail und wie es alles hieß, ne? Siehe da jetzt im Nachgang, was ist passiert, ne? Also auch Zalando und About You und Otto, die haben es auch alle nicht ganz so einfach. Wir sind in der Branche immer sehr schnell dabei, schnelle Urteile zu treffen. Damals wurde auch stationärer Retail totgeredet.
Und Dinge zu hypen und zu
hypen zu und dann wieder totzureden irgendwie. Ne? Und deswegen, ich bin immer ein Freund davon, einfach ein bisschen abzuwarten. Wir müssen nicht der First Mover sein. Okay. Wir müssen nicht die sein,
passt
die
auf ja den ersten... Passt auch zu eurer Positionierung und zu eurer Zielgruppe. Das ist gut. Ist dann auch eigentlich und nur konform.
Das ist manchmal auch gar nicht so verkehrt. Ne? Und auch KI, natürlich ist das ein Riesenthema. Aber wie
beschäftigt ihr euch damit? Also fummelt jeder so ein bisschen mit ChatGPT rum und optimiert seine Texte und so systematischer ran?
Also das ist tatsächlich schon seit längerem so. Ist ja wirklich auch Fluch und Segen zugleich. Ne? Genau. Schon fast ein bisschen beängstigend, aber auch ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich ChatGPT nach irgendwelchen Dingen frage und benutze und das ist schon verrückt. Ja. Was ist KI und wo fängt es an, wo hört es auf? Ne? Weil wir machen zum Beispiel jetzt unsere letzten beiden Shootings, haben wir zum Beispiel nur noch mit KI-Hintergründen gemacht und wir sind nicht mehr irgendwie. Ich glaube, das eine war jetzt das Wintershooting und dann nochmal ein Frühjahr-Sommershooting. Sind wir nicht mehr irgendwie in die Schweiz oder sonst irgendwo oder nach Spanien oder irgendwas geflogen, sondern es wurde tatsächlich komplett KI generiert.
Wow, okay. Und wart ihr mit den Ergebnissen zufrieden dann? Also war das
brutal. Okay. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so, also natürlich ist das jetzt nichts, was mit ChatGPT generiert wurde, sondern wir haben hier ein Studio, mit dem wir lange zusammenarbeiten. Darf man das nennen? Oder hier aus Düsseldorf, Beyond Studios. Die sind da sehr, sehr weit, was das angeht. Und das ist verrückt, was man damit machen kann.
Okay. Ne? Also und damit auch wirklich deutlich günstiger, ne? als die ganze Truppe nach
Südafrika zu schicken. Ganz, also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie nur noch ein Drittel zahlst, das nicht, weil klar, Models, Fotografen und so weiter, die Technik und das Retuschieren kostet natürlich auch, aber du sparst dir zumindest die Zeit, die Reisen, das vor Ort und so weiter.
Aber Retuschieren ist sicherlich ein Thema, was KI und wenn wir ganz ehrlich sind, mittlerweile ja auch Models, ne? Also auch das ist ja alles sozusagen generativ mit den richtigen Programmen, keine Zukunftsmusik.
Die Models sind noch echt.
Next Level quasi.
Die Models sind noch echt, das schon. Aber auch da, klar, da gibt es so verrückte Entwicklungen. Ich habe zuletzt noch so ein paar Dinge sehen dürfen. Es ist schon echt verrückt. Du kannst es nicht unterscheiden.
Also ihr seid auch auf diesem Weg, was diese ganze Content-Produktion angeht. Ja. Da seid ihr auf dem Weg, KI jetzt auch strukturiert, systematisch zu nutzen. Und deine Prognose ist auch, dass ihr da sicherlich im Unternehmen auch noch weitergehen werdet.
Und in jedem Fall. Ja. Und auch die Videos, die wir damit, die ganzen Image-Videos und so, auch alles mit KI-Hintergründen und so weiter.
Cool. Jetzt hast du eine Menge über tolle Dinge berichtet, was ihr da alles gemacht habt, was es da draußen an Themen sind, mit denen ihr euch beschäftigt. Aber nochmal einmal vielleicht würde mich interessieren, auf deinem Weg hast du ja sicherlich auch mal irgendwie ein Thema gehabt, wo du bullisch warst, wo du Gas geben wolltest, irgendwas verändern wolltest, was Größeres, was irgendwie nicht geklappt hat oder wo du gemerkt hast, oh shit, du bist da irgendwie falsch unterwegs. Gibt es da irgendwie sowas oder irgendwas, was du jungen Leadern mit auf den Weg geben könntest, wenn sie das erste Mal in so einer Situation gehen, eine größere Gesamtverantwortung zu haben und Veränderungen anzustoßen?
Ich muss sagen, hört sich jetzt vielleicht verrückt an, aber tatsächlich jetzt in meiner aktuellen Aufgabe, da war ich sehr bullish die ganze Zeit. Hab vielleicht ein gutes Timing.
Aber auch gerne zurück, meine ich, in dein jüngeres Leben.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil jetzt gerade ist es so, toi, 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 ich würde jetzt auf Holz klopfen,
mal auf den Kopf, genau.
Haben die meisten großen Dinge eigentlich schon gegriffen. Und natürlich haben auch viele Dinge nicht geklappt, aber die waren ehrlicherweise nicht wirklich so relevant. Wir hatten auch mal einen Retail-Outlet-Test-Sort zum Beispiel jetzt in der Zeit für ein Jahr. Das war aber bewusst auch ein Test, hat nicht funktioniert. Da haben wir schnell entschieden, machen wir zu und gut ist. Ja. War jetzt kein Drama, auch kostenseitig nicht. Da muss man einfach sagen, hey, war ein Test, muss man akzeptieren. In der Vergangenheit, als ich natürlich auch noch ein bisschen jünger war tatsächlich, also ich habe relativ jung ja schon so ein paar verantwortungsvolle Aufgaben gehabt, sei es bei S. Oliver oder davor auch bei Street One, also sei es Prokurist und dann Direktor und so weiter.
Ja.
Und da war ich natürlich noch mal ehrgeiziger und vielleicht noch mal ein bisschen jünger und wilder irgendwie. Und wenn du es da nicht gewohnt bist, irgendwie mit Misserfolg umzugehen oder wenn Dinge nicht klappen, da habe ich schon sehr dran geknabbert. Da habe ich das mit nach Hause genommen, am Wochenende drüber nachgedacht. Viel so war sehr verbissen und habe dann irgendwann mit der Zeit zum Glück auch gelernt. Und das ist auch heute so. Also ich bin nach wie vor sehr verbissen und sehr, sehr ehrgeizig. Ja. Aber ich akzeptiere auch mal, wenn Dinge nicht funktionieren. Okay. Und versuche daraus auch zu lernen. Das hört sich jetzt auch, ist auch so ein bisschen Buzzword und so ein bisschen Facebook, Instagram-mäßig. Aber es ist tatsächlich so. Also man muss einfach versuchen, aus den Dingen, die nicht funktioniert haben, zu lernen und idealerweise das nicht nochmal so zu machen. Das wäre, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Aber ich glaube, trotzdem muss man immer mutig sein und sollte immer mutig sein, Dinge auch verändern zu wollen, anzustoßen.
Ja, also da fällt mir so ein Wortspiel ein. Das ist also mutig, sagst du, auf der einen Seite und trotzdem, nicht trotzdem, sondern und gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen demütig bleiben.
Total.
Ich kann das in meinem Werdegang auch erleben. Ich bin auch an der einen oder anderen Stelle gewesen, wo ich unheimlich stürmisch unterwegs war und wirklich auch im besten Sinne, aber sehr brachial. Es wollte und es hat nicht geklappt und ich war nicht in der Lage, irgendwie das Team mitzunehmen. Und ich glaube, so im Nachgang lag es, dass ich also irgendwie zu wenig demütig war und zu wenig zugehört habe und zu sehr auf mein Ziel und meinen Erfolg quasi aus war, anstatt eben Demut zu zeigen.
Gebe ich dir zu 100% recht. Also spielt sicherlich auch mit.
Interessant.
Und ich glaube, dass das Wichtigste ist einfach, sich Dinge zu trauen. Mhm. Also das ist jetzt wiederum aus meiner aktuellen Aufgabe. Wie gesagt, als ich damals neu angefangen habe, da war es ganz häufig so, ja, aber wenn wir das so und so machen, ne, da könnte ja was anbrennen. Manchmal muss man auch einfach mal machen.
Also vielleicht einfach mal machen. Also ich nehme es jetzt für mich persönlich. Jeder nimmt ja so seines so sich mit. Ich persönlich nehme mir jetzt mit, vor allen Dingen aus diesem Talk, auch nochmal für mich persönlich mutig sein. Also Mut und Demut, dass das eigentlich zwei schöne Partner sind, wenn es auch um das Thema Führen geht.
Und ich glaube, jeder tickt da ja anders. Ne? Also für mich war das zumindest der richtige Weg, jetzt rückblickend betrachtet. Ne? Und ich bin sicherlich nicht der Strukturierteste, muss man auch sagen. Also ich bin jetzt auch keiner, der sich irgendwie was aufzeichnet und dann irgendwann, weiß ich nicht, in bestimmten Abständen irgendwie einen Statuscheck macht oder sonst irgendwas. Ich bin da sehr hemdsärmlich. In der Dimension, in der wir jetzt hier unterwegs sind, geht das sicherlich auch, wenn du größere Konzerne hast und so weiter. Da geht das natürlich nicht ganz so hemdsärmlich.
Ja.
Aber ich mache vieles auch aus dem Bauch heraus irgendwie. Ja. Und für mich hat das bis heute sehr, sehr gut funktioniert. Heißt aber nicht, dass das natürlich das Allheilmittel ist.
Oder es ist ja vor allen Dingen auch kontextabhängig. Du hast es ja eben selber gesagt. Das passt deine Art zu führen und Dinge zu machen, passen auch gut zu dem, was Leros ist. Dein Umfeld, dein Team, der Kontext. Ja, und vielleicht würde genau diese Art zu managen, zu führen, eben in einem größeren, konzernigeren Kontext eben so nicht funktionieren, wovon ich wahrscheinlich ausgehen kann.
Ja.
Aber das zeigt ja auch, dass es wahrscheinlich wichtig ist, sich selbst zu kennen, sich auch selbst seine eigenen Stärken und Schwächen einschätzen zu können und auch genau da dann einzusetzen, wo die Dinge zueinander passen. Und schön zu hören, dass du anscheinend genau mit Leros und mit deiner Mannschaft und deiner Organisation da was Tolles gefunden hast, wo du all deine Stärken, Schwächen, auch vor allen Dingen deine Stärken zum Ausdruck bringen kannst.
Und vielleicht
deine Schwächen dort gut aufgefangen werden.
Ja, genau.
Und kompensiert werden.
Und verstanden werden.
Ja, was ja wichtig ist. Ihr seid ja ein Team. Du bist ein Fußballer. Du weißt,
absolut.
Den Stürmer in die Abwehr zu bringen, das macht keinen keinen Sinn,
absolut,
oder andersrum.
Absolut. Und da bin ich auch ganz happy. Also, um das nur nochmal zu betonen, das war natürlich nicht ich alleine. Ne? Ich habe immer nur die Impulse gegeben oder versucht, aus meiner Sicht das Richtige irgendwie zu tun und zu entscheiden. Mhm. Aber ich habe natürlich auch ein echt starkes Team hinter mir, was dann auch dementsprechend überzeugt war und auch mit sehr viel Herzblut daran gearbeitet hat. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, vielleicht das nochmal kurz zu erwähnen, die Key-Personen, sei es jetzt irgendwie im Vertrieb, vor allem im Design und so weiter, im Sourcing, das sind immer noch die gleichen wie vorher. Ne, die Schlüsselpositionen sind immer noch die gleichen. Und da kommt wieder das, was du eingangs gesagt hast, der Fisch stinkt halt immer im Kopf. Ne? Ich glaube, das war halt immer so ein bisschen die Führung, die Unsicherheit. Und die Leute sind immer in alle Himmelsrichtungen gerannt. Und ich kenne das selber aus der Vergangenheit, als ich vielleicht noch die ein oder andere Aufgabe hatte, wo das immer nicht so klar war von der Führung, ne? Was man tun soll. Und das ist ja extremst frustrierend und demotivierend. Ne?
Total.
Und man merkt das richtige Briefing und plötzlich die gleichen Leute bringen plötzlich eine ganz andere Performance, andere Produkte und so weiter, wenn man das mal so weiter, auch im Design. Wir haben, glaube ich, nur eine Änderung oder zwei Änderungen.
Und mit einer gewissen Kontinuität, ne? Weil du sagst, also wie sagt man so, der Hund wackelt mit dem Schwanz oder andersrum, der Schwanz mit dem Hund. Wenn ich Montag in die Richtung, Dienstag in die Richtung, also da kann ja nichts rauskommen. Also es braucht halt auch ein bisschen Zeit, etwas Kontinuität, klares Briefing. Und da finde ich interessant, dass du das nochmal erwähnst, dass, wie wichtig das ist. Dass da eigentlich, das war alles da. Was irgendwie jetzt gefehlt hat, ist irgendwie ein anderer Vibe, eine andere Art und Weise, miteinander zu arbeiten.
Genau.
Noch ein bisschen mehr Klarheit, vielleicht auch da den Mut, Klarheit zu schaffen und zu kommunizieren. Und ein Team, die Bock haben, zu spielen und gut zu sein und erfolgreich
das
zu sein.
Das ist extrem wichtig. Also, und sich auch wirklich am Anfang, du hast jetzt eben gesagt, was würdest du jungen Managern in so einer Aufgabe raten? Mhm. Ich würde mir erstmal anschauen, was gibt's eigentlich alles? Ne? Mhm. Und wie du schon sagst, ich hatte das Glück in dem Falle, dass viele tolle Dinge schon im Unternehmen gab, aber es niemand gesehen hat. Mhm. Entweder hat man es als selbstverständlich gesehen oder nicht richtig nach außen getragen. Mhm. Und da war dann wirklich so dieses Feintuning und zu sagen, hey, was sind eigentlich unsere Stärken und wer sind wir eigentlich und so weiter. Mhm. Und was können wir eigentlich vor allem alles schon? Ne?
Ja.
Und auch systemisch, auch produktseitig, beschaffungstechnisch und so weiter. Also da waren wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Hat es mir natürlich dann einfacher gemacht, sich auf andere Themen zu fokussieren. Und ich glaube, keine voreiligen Schlüsse ziehen. Das ist immer wichtig, weil viele werden ja geholt mit einem Briefing.
Ja.
Du musst jetzt alles anders machen und da ist alles... Ne, liegt alles
oder man setzt, oder viele junge Manager setzen selbst den Anspruch. Ne? Ich muss ja alles, war ja vorher alles schlecht, also muss ich ja jetzt alles anders machen, was du sagst, eigentlich ja gar nicht stimmt. Finde es super spannend, auch wir erleben das, also das hat auch noch meiner Meinung nach noch einen sehr wichtigen psychologischen Effekt, nämlich dass, wenn da der Neue kommt und alles besser weiß und extrem schnell irgendwie ein Urteil hat, und wir haben das schon ein paar Mal auch in unserer Arbeit immer wieder mit jungen oder auch mit neuen sozusagen CEOs erlebt, das macht auch was natürlich mit der Organisation. Das ist sehr häufig, dass genau diese Key People sagen, der oder die hört mir ja gar nicht zu. Habe ich denn die letzten 10 Jahre nur schlechte Arbeit geleistet?
Absolut.
Oder ist da gar nichts Gutes drin, was wir da können und was wir drauf haben? Also da wird auch sofort, wenn da der Ansatz ein falscher ist und man nicht wirklich aufrichtig neugierig ist, wissen möchte und auch das Gute dann herausschält und würdigt und wertschätzt und feiert und mitnimmt, dann ist da sofort Sand im Getriebe. Und das Thema Folgen, ne, diesem Führer, der ja alles sofort alles besser weiß, ist schon mal keine gute Voraussetzung für eine erfolgreiche Reise. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir sind auch eigentlich mit der Zeit jetzt durch.
Oh. Ging schnell.
Ja, hat sich schnell angefühlt. Ne?
Ich habe erst gedacht, worüber reden wir denn eigentlich? Aber ging dann doch schnell jetzt.
Genau. Also ich habe heute wieder für mich und ich hoffe auch, dass die Zuhörer schöne kleine Nuggets für sich gefunden haben aus deinen Erfahrungen, deiner Zeit, den Herausforderungen mit Leros Fokus und auch mutige Entscheidungen. Später, als wir über Führung gesprochen haben, mutig sein auf der einen Seite, Klarheit schaffen und dafür werdet ihr Executives ja auch bezahlt, Entscheidungen zu treffen und damit Orientierung zu geben und trotzdem irgendwie auf dem Weg dahin und auch in solchen Situationen demütig bleiben, zuzuhören, nicht allem hinterherzulaufen, sondern passend zur Kultur, aber auch zur Positionierung auch mal beobachten, auch mal zuschauen.
Und Vertrauen auch. Ne?
Vertrauen, ja. Dass zum Erfolg da auf jeden Fall ein tolles Team dazu gehört. Mhm. Aber es schon auch gerade am Anfang, fand ich auch sehr interessant, du gesagt hast, ja, es geht darum, schnell das richtige Team dann auch zusammenzustellen. Aber das heißt eben durchaus, die, die Lust haben und die gut sind, die sind, das ist das Herz des Teams.
Absolut.
Aber selektiv muss eben dann auch durchaus mal was getauscht werden. Das passiert ja auch in guten Mannschaften, dann die passenden, richtigen Spieler dazu zu kaufen, damit das Team komplettiert ist. Mhm. Ja, und das waren so die Takeaways, die ich mitgenommen habe und irgendwie Beleg dafür, dass ihr da auf einer tollen Reise seid. Alex, ganz lieben Dank für deine Zeit
Danke
hier,
dir.
Für deine
Danke
Insights, für deine Offenheit, über deine Erlebnisse zu sprechen und weiterhin viel Glück und viel Erfolg auf dieser tollen Reise.
Danke dir vielmals. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Vielen Dank.